Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen beim Podcast Geld und Leben. Ich freue mich, dass ich heute einen der renommiertesten Analysten des Landes zu Gast habe. Friedrich Mostböck ist seit fast 30 Jahren Chef der Analysten der Erste Bank, die nicht nur Aktien covern, sondern als Abteilung einen umfassenden Überblick über die Finanzwelt hat. Daneben zeichnet er mit seinem Team auch dafür verantwortlich, wie die erste Sparkassegruppe ihr Geld investiert. Heute wollen wir nicht nur über die große Finanzwelt reden, sondern auch möglicherweise naheliegende Investments, also zum Beispiel oberösterreichische Aktien. Guten Tag, Herr Mostböck.
Grüß Gott.
Herr Mostböck, die österreichischen Aktien sind besser als Ihr Ruf. Würden Sie dem zustimmen?
Das stimmt, weil sie vor allem in der letzten Zeit, vor allem auch in erster Linie seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ziemlich unter die Räder gekommen sind. Einerseits verständlicherweise, wenn man auf die Landkarte schaut und natürlich die Wiener Börse stark von Zentral- und Osteuropa abhängt und diese Länder in vielerlei Hinsicht direkte Grenzen mit der Ukraine haben.
Und wie haben sich die Aktien jetzt da tatsächlich entwickelt, wenn man die Dividende mit berücksichtigt?
Eigentlich sehr gut, inklusive der Dividende, weil man natürlich die Indizes nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann. Während beispielsweise der deutsche DAX-Index natürlich auch die Dividenden inkludiert, so macht das der reine ATX in Österreich nicht. Also da kommen dann nochmal 3,5-4% Dividendenrendite dazu. Daher ist hier einfacher, wenn man den ATX Total Return mit dem DAX vergleicht. Aber es ist überhaupt schwer, Indizes miteinander zu vergleichen, weil die Zusammensetzung und die Berechnungsweise oft eine komplett unterschiedliche ist.
Ja, gehen wir vielleicht zu den Einzelaktien. Würden Sie einem Anleger raten, in oberösterreichische Papiere zu investieren?
Das würde ich, aber ich würde einem privaten Investor, der jetzt natürlich nicht über so viel Vermögen besitzt, nicht raten, nur in 2, 3, 4 oder 5 Einzelaktien zu investieren, weil das Risiko natürlich entsprechend hoch ist, wenn man nur in wenige Werte investiert. Das heißt, einen privaten Investor würde ich empfehlen, in einen Fonds zu investieren, weil er dann natürlich breit diversifiziert ist. Also es macht keinen Sinn, jetzt, wenn man ein privates Vermögen hat von, ich sage jetzt einmal, 30, 40, 50.000 Euro, dann würde ich das nicht nur in 4, 5 Werte investieren. Jetzt unabhängig davon, ob die oberösterreichischen Unternehmen gut oder schlecht sind. Ist ganz klar. Neutral gesprochen.
Ist klar. Aber vielleicht gehen wir trotzdem einige durch, vor allem diejenigen, die von der Erste Bank auch gecovert werden. Ein Schwergewicht im ATX ist ja die Voestalpine. Die Voestalpine hat seit Jahresbeginn um 35% an Wert zugelegt, ist aber von Ihren Höchstständen meilenweit entfernt. Wie würden Sie denn die Entwicklung des Unternehmens und Ihr Potenzial einschätzen?
Also wir haben die Voestalpine eigentlich aktuell auf Kauf. Das kann sich natürlich schon auch schnell ändern. Einerseits natürlich, weil die Voestalpine schon in einem Umfeld tätig ist, das jetzt aus unserer Sicht eher weiteres Aufholpotenzial hat. Einerseits, weil die Voest natürlich sehr, sehr günstig bewertet ist. Wenn man jetzt nur auf das KGV geht, dann ist das vor allem auf heuriger Basis schon gegenüber der im Branchenvergleich deutlich günstiger bewertet. Und ich meine, es ist natürlich auch so, dass die Voestalpine unter die Räder gekommen ist, was jetzt ganz generell auch das Gesamtmarktverhalten betrifft, mit dem Ukraine-Krieg natürlich. Die Voestalpine hat natürlich auch verschiedenste negative Dinge zu verkraften gehabt. Ich sage jetzt beispielsweise nur Deutschland oder so. Oder auch natürlich ja, die Investition seinerzeit in Amerika mit Corpus Christi, aber das stellt sich, wo sie jetzt nach wie vor nur eine Beteiligung hat, aber das stellt sich jetzt eigentlich im Nachhinein eher als positiv heraus, weil es ja Zölle auf Stahlprodukte gibt und die Voest durch diese Beteiligung nach wie vor indirekt in den USA produzieren kann. Aber wenn jetzt einmal, und das ist vielleicht der hauptsächliche Grund, dieser Ukraine-Krieg wegfällt oder in nächster Zeit zu einem Ende kommen sollte, dann gibt es natürlich ein riesiges Investitionsvolumen in der Ukraine, vor allem was auch die ganze Infrastruktur und auch Stahl und vor allem Schienen betrifft. Und das würde sich natürlich auch für die Voestalpine positiv auswirken.
Ein anderer Aspekt ist die Transformation der Stahlindustrie Richtung Produktion von grünem Stahl, das ja unglaubliche Investitionssummen den Stahlkonzernen abverlangt. Jetzt gibt es in Deutschland für die Stahlkonzerne doch massive staatliche Unterstützungen, die bis zu einem Fördervolumen von 90% reichen. In Österreich ist das laut der Voestalpine vergleichsweise mickrig. Ist das ein Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den deutschen Stahlherstellern?
Das kann ein Wettbewerbsnachteil natürlich sein. Gut, in Österreich muss man natürlich auch die Budgetkonsolidierung seitens der Regierung ins Treffen führen. Also da werden wahrscheinlich nicht so viele Mittel vorhanden sein, wie das beispielsweise in anderen Ländern der Fall ist. Aber natürlich, glaube ich, hat die Voestalpine nach wie vor das Commitment, grünen Stahl zu erzeugen, und daher fährt sie nach wie vor die Strategie in dieser Transformation, die Phase 1 zu realisieren. Das bedeutet natürlich viele Investitionen oder sehr viel an liquiden Mitteln, um hier zu investieren. Aber ich glaube dennoch, dass ja jetzt vielleicht mit Trump kommt diese ganze das ganze Umfeld mit dem grünen Stahl vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen. Und viele Staaten überlegen sich auch schon, vor allem was ihre eigene Stahlproduktion betrifft, ob das einen Sinn macht, überhaupt weiterhin in dem Umfeld grünen Stahl zu produzieren. Ich glaube ja, weil man langfristig ohnehin nicht dieses Thema wegwischen kann. Und daher glaube ich, macht es sicherlich Sinn, hier weiter zu investieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Ein ähnliches Umfeld wie die Voestalpine hat die AMAG als Aluminiumproduzent. Auf der einen Seite wird auch sie möglicherweise oder sogar sicher von den Zöllen in den USA betroffen sein. Gleichzeitig arbeitet die AMAG ja schon seit längerer Zeit daran, sich als Teil der Recyclingwirtschaft zu etablieren. Was trauen Sie den Innviertlern dazu, Herr Mosböck?
Also die AMAG kann man zurzeit aufhalten, und wenn man sich den Kurs natürlich anschaut, dann ist der sehr, sehr am Low. Wenn man jetzt auch den Gewinn heranzieht, dann ist der natürlich auch eher zyklisch, und die Bewertung ist jetzt aktuell auch nicht die günstigste. Aber die AMAG hat natürlich schon eine Stellung, die jetzt, was Aluminiumerzeugung betrifft, die AMAG in vielerlei Hinsicht einzigartig macht. Ich meine, die AMAG hat natürlich kein Werk in den USA, soweit man bewusst ist. Sie hat ein Werk in Kanada, und dieses Werk in Kanada würde natürlich genauso von Zöllen betroffen sein. Das heißt, da ist die AMAG sicher etwas unter Druck. Aber wenn es jetzt um den ganzen Recycling-Bereich geht, dann kann hier auch die AMAG mit Sicherheit eine Vorreiterrolle einnehmen, und ich würde meinen, hier weiter zu investieren und das als strategischen Schwerpunkt aufzunehmen und zu sehen, macht sicher Sinn. weil hier die AMAG in Europa sich eine Vorreiterrolle einnehmen kann.
Jetzt ist nicht nur die Voestalpine oder die AMAG ein Zulieferer von Automobilherstellern, sondern auch ein anderer oberösterreichischer Betrieb, nämlich die Polytec, deren Kurs nicht nur nicht vom Fleck kommt, sondern auch auf den ersten Blick kein Potenzial bietet, weil die Autoindustrie jetzt mit den Zöllen und den ganzen Absatzproblemen, die sie in Europa hat, ja natürlich auf einer sehr schwierigen Straße unterwegs ist. Hat ein Unternehmen wie die Polytec überhaupt noch Zukunft?
Naja, die Polytec ist ähnlich vom Kurs her natürlich absolut am Low. Wir haben zu Polytec eine Empfehlung von aktuell halten. Und natürlich ist es so, dass die Polytec rein fundamental in einer schwierigen Situation ist. Das ist aber weniger durch die deutsche Automobilindustrie, würde ich meinen, verursacht, sondern natürlich auch durch chinesische Konkurrenz. Und was generell die Autoindustrie betrifft, in Deutschland, so bin ich jetzt einmal weniger negativ. Warum? Weil die Automobilindustrie eigentlich in Deutschland schon länger ein schwieriges Umfeld besitzt. Und wenn man jetzt beispielsweise Tesla anschaut, und das ist ja, glaube ich, eines der wenigen Automarken, die man ja in Amerika überhaupt herzeigen kann. Und ich meine, Trump verfolgt ja eher nicht die Politik, jetzt besonders nachhaltig zu unterstützen, sondern eher die herkömmliche Autoindustrie zu unterstützen. Nur da wird er, glaube ich, schwer einen Erfolg haben, weil mir ist jetzt eigentlich nicht wirklich bewusst, welches amerikanische Auto oder welche amerikanische Automarke überhaupt mit einer deutschen Automarke mithalten könnte, mit der Ausnahme von Tesla. Und nachdem natürlich Musk relativ stark auch in der Politik offensichtlich involviert ist und gleichzeitig aber CEO der Marke Tesla, müsste sich einmal entscheiden, was er in Zukunft machen soll, weil beides wird sich nicht vereinbaren lassen, weil auch für ihn hat nur eine Woche 7 Tage und 24 Stunden. Und solange er diese Doppelstrategie fährt, wird es wahrscheinlich nicht aufgehen für Tesla und wird wahrscheinlich weiter Absatzrückgänge verursachen. Das heißt, in dem Umfeld glaube ich eher, dass die deutsche Automobilindustrie profitieren sollte, vor allem weil sie ja eh weiter auf die Produktion von E-Fahrzeuge umstellt. Und so gesehen hat man das jetzt auch schon anfänglich gesehen an den Aktienmärkten, dass eher durch die Politik Trumps die amerikanischen Aktienmärkte unter Druck kommen und dort sogar US-amerikanische Investoren in Europa investieren, eben aufgrund dieses Umstands, weil natürlich auch viele europäische Aktien im Vergleich zur USA deutlich unterbewertet sind. Also so gesehen glaube ich, solange Trump seine Politik realisiert, mit der er glaubt, erfolgreich zu sein, wird es eher für Europa von Vorteil sein.
Aber die europäischen Luxusmarkenhersteller sind am stärksten von den Zöllen betroffen, weil sie produzieren zum Teil ja schon in den USA eigene Autos, aber die sehr teuren Sachen wie Porsche und die Luxusschlitten von Mercedes und Audi, die werden aus Deutschland noch in die USA exportiert und da sind natürlich 25% Zoll schon ein bisschen ein Rückschlag, oder?
Da haben Sie recht, aber auch das sehe ich relativ entspannt. Warum? Einerseits kann man natürlich als Amerikaner nur bestimmte Automodelle kaufen, jetzt die nicht vom Zoll betroffen sind, die in Amerika produziert werden. Das stimmt. Da gibt es verschiedene Modelle, X3 beispielsweise, glaube ich, der neue Hybrid wird zu 100% in Amerika produziert. Da fallen keine Zölle an und das kommt dem amerikanischen Bürger natürlich günstiger. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Qualität zwischen amerikanischen Autos und europäischen Autos lässt sich nicht vergleichen. Und jemand, der in Amerika sich einen Mercedes oder Porsche kaufen will, der kauft sich den, ob er jetzt $100.000 oder $150.000 oder $200.000 kostet, der kauft sich den sowieso, weil er einfach einen Porsche, der ohnehin mehr kostet, kaufen will. Und das sind natürlich reiche Leute. Und genauso ist es bei Mercedes, der will halt einfach Qualität. Und ich glaube, dass dort die Zölle vielleicht ein abschreckendes Mittel sind. Aber jemand, der sich dort so ein Luxusauto kaufen will, der kauft sich das ohnehin, auch wenn das 25% mehr kostet.
Schauen wir vielleicht trotzdem noch den gesamten Automarkt an, weil da sind ja die Konkurrenz für die Europäer sitzt ja weniger in den USA als vielmehr in China, die gerade bei den Elektroautos doch sehr weit vorne sind, auch technologisch und auch vom Preis her. Glauben Sie, dass Europa diesen Rückstand gegenüber den Chinesen noch aufholen kann?
Das wird schwierig natürlich, weil, also ich glaube, die Bedrohung, was die Automobilindustrie in Europa betrifft, ist durch China sicher größer als in Amerika. Und weil die Chinesen können mittlerweile qualitativ hochwertige Autos herstellen, die auch technologisch mit der letzten Technologie tatsächlich mithalten können. Und das natürlich in einer entsprechenden Masse und auch entsprechend zu günstigen Preisen, sei es staatlich subventioniert oder nicht. Also ich glaube, die Bedrohung aus China ist da weit größer als die aus den USA, weil ich wüsste jetzt nicht, welche Autos man aus den USA jetzt in einer Masse massentauglich kaufen könnte, außer Tesla, wie gesagt. Also ich glaube nicht, dass man Chevrolets oder Buicks oder sonstige Autos in massentauglich in Europa vertreiben könnte. Da müsste schon weit mehr auch technologisch und qualitativ passieren, dass sich diese Autos hier in Europa verkaufen ließen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Verhältnis Österreich und China. Ein oberösterreichisches Unternehmen hat einen chinesischen Mehrheitseigentümer, nämlich FACC. Und das Unternehmen hat offenbar die massive Krise der Luftfahrtindustrie recht gut überstanden, macht wieder Gewinne, investiert kräftig, nimmt Mitarbeiter auf. Aber der Aktienkurs war nie so, dass die Anleger begeistert waren. Wie schätzen Sie die FACC ein?
Naja, die FACC hat zuletzt doch deutlicher anziehen können. Wir haben die FACC aktuell auf Kauf, weil sie vor allem doch vom Gewinnmomentum her im Anziehen ist. Und die FACC ist schon auch ein qualitativ hochwertiger Produzent und Anbieter von Komponenten in der Flugzeugindustrie. Und egal welcher Flugzeughersteller das ist, FACC ist da praktisch überall drinnen. Klar, weil es gerade bei Flugzeugen, wie man weiß, sehr, sehr stark um hochwertige Komponenten gehen muss, allein aus Sicherheitsgründen. Und da ist FACC ein unabdingbarer Anbieter, der natürlich vom weiter boomenden Geschäft in der Flugzeugindustrie profitieren wird. Und hier ist natürlich auch weiter Effizienz gefragt, weil die Flugindustrie natürlich auch sehr energieabhängig ist und je effizientere Komponenten und vor allem je leichtere Komponenten hier angeboten werden können, desto besser ist es natürlich auch für das jeweilige Flugzeug in der Einsparung und in der Effizienz ganz generell. Und so glaube ich, dass FACC vor allem auch aus der Pandemie kommend, wo ja die Absätze deutlich zurückgegangen sind und gleichzeitig jetzt natürlich auch noch teilweise über den Ukraine-Krieg belastet ist. Aber wenn das alles halbwegs verkraftet ist, wird FACC sicher weiterhin nachhaltig davon profitieren.
Die Zahl der Börsengänge in Österreich war in den vergangenen Jahren sehr bescheiden und irgendwie fristet die Wiener Börse noch immer ein bisschen so ein Mauerblümchen da sein. Sehen Sie in der neuen Regierung Ansätze, dass sich da etwas verändert oder dass man hier die Börsen etwas pusht oder forciert?
Leider sehe ich da relativ wenig. Es ist jetzt auch fraglich, inwieweit es überhaupt Unternehmen in Österreich gibt, die börsentauglich sind und die aktuell überhaupt die Börse suchen. Das ist die andere Geschichte, weil es gibt ja viele erfolgreiche Familienunternehmen, die jetzt nicht unmittelbar den Gang an die Börse suchen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Thema langfristig viel wichtiger, nämlich jenes der privaten Vorsorge und eines entsprechenden Pensionskassenwesens. Und ich glaube, das sollte die Regierung in Zukunft aufnehmen, diese Themen, nämlich zur langfristigen Budgetentlastung, gerade was die Pensionen betrifft, weil ja, wie man weiß, ungefähr jeder vierte Euro dafür aufgewendet werden muss, um die Pensionen aktuell zu finanzieren. Und das wird wohl mit der Altersstruktur eher mehr als weniger werden. Und so gesehen muss sich die zukünftige Regierung überlegen, wie man hier Modelle entwickeln kann, um das Budget entsprechend zu belasten, weil rein nur mit Steuern die Pensionen zu finanzieren und vor allem auch die Zukunft finanzieren, wird schwierig werden. Daher muss man, wie gesagt, aus meiner Sicht die private Vorsorge, wenn dann von der Regierung her unterstützen. Und ich glaube, da wird so viel Druck kommen, dass in der zukünftigen Regierung nicht viel anderes überbleiben wird und auch das Pensionskassenwesen entsprechend aufstellen, um hier nachhaltig eine Entlastung für das staatliche Budget zu generieren. Auf der anderen Seite gibt es ja seitens der Europäischen Union mit der Spar- und Investmentunion hier den Kapitalmarkt ganz generell in der EU zu fördern. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Ziele der neuen Kommission, das umzusetzen. Und ich glaube, da gibt es hier schon wirkliche Anzeichen, dass man entschlossen ist, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen. Das heißt, ob Österreich will oder nicht, da wird sicher einiges seitens der Europäischen Union kommen, was den europäischen Kapitalmarkt betrifft. Und das wird sicher positiv für ganz Europa sein. Und hier, glaube ich, ist man auch bestrebt, die private Vorsorge und das Pensionskassenwesen entsprechend zu etablieren. Und das sollte langfristig, ich spreche jetzt auf 10, 15, 20, 25 Jahre, mit Sicherheit positiv für die europäischen Kapitalmärkte uns ganz generell zur Finanzierung von Innovation und Wachstum positiv sein.
Zum Abschluss, Herr Mosböck, Sie beobachten ständig die Märkte, die ja unmittelbar beeinflusst sind von politischen Entwicklungen, auch von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ist abseits dieser marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten es schwieriger geworden, Szenarien zu entwickeln, wie sich Märkte entwickeln?
Es ist aus meiner Sicht nicht unmittelbar schwieriger geworden, denn außer es geht natürlich um geopolitische Einzelereignisse oder außerordentliche Ereignisse, die man natürlich nicht sehen kann. Also ich sage jetzt einmal, ein Krieg in der Ukraine konnte in der Dimension natürlich im Vorfeld nicht ausgemacht werden. Aber ansonsten ist es nach wie vor natürlich von vielerlei Variablen und unterschiedlichen Dingen abhängig, wie sich Kapitalmärkte entwickeln. Aber das war in der Vergangenheit so und das wird in Zukunft so sein. Andererseits kann man natürlich auf Bewertungen abstellen, aber rein nur auf Fundamentaldaten sich zu verlassen, ist auch schwierig, sondern es gibt natürlich vielerlei Faktoren, die da mitspielen. Und so gesehen, glaube ich, war es in der Vergangenheit schwierig, entsprechende Kapitalmarktentwicklungen vorherzusehen, und das wird auch in Zukunft so sein.
Als Donald Trump gewählt wurde, sind die Aktienmärkte ja eher euphorisch gewesen, vor allem in den USA. Man hat geglaubt, da ist jemand, der mit Steuererleichterungen und so weiter die Aktienmärkte eher entfesseln würde. Wenn man sich die Kursentwicklung in der vergangenen 5 Monate anschaut, dann ist eher das Gegenteil passiert, und die US-Aktienmärkte sind der große Verlierer der Regierung Trump. Oder sehe ich das falsch?
Naja, weil ich glaube, die Vorzeichen haben sich da auch geändert, was seine Politik betrifft, weil in seiner ersten Amtszeit war er doch eher pro Kapitalmarkt und pro Wirtschaft, und zurzeit, glaube ich, befindet er sich in einer absoluten Rückwärtsstrategie. Rückwärtsstrategie, was jetzt natürlich Zölle betrifft, weil Zölle sind ja ein Schuss nach hinten. Denn was bewirken denn Zölle von ausländischen Gütern? Sie erhöhen letztendlich die Preise für den amerikanischen Bürger. Und so gesehen kann man sich natürlich auch die inländische Wirtschaft abwürgen. Und offensichtlich wird es zurzeit auch so wahrgenommen, dass Trump mit seiner aktuellen Politik eher im Rückwärtsgang ist als im Vorwärtsgang. Und ich glaube, schön langsam müsste er sich überlegen, ob seine Politik noch die richtige ist, weil sie am Kapitalmarkt, aber auch in der Wirtschaft nicht als positiv wahrgenommen wird. Und es wird, solange das so weitergeht, auch mit einer negativen Performance, sicher so viel Druck über den Kapitalmarkt aufbauen, nämlich über die dortigen Pensionskassen, weil natürlich der durchschnittliche Pensionist in Amerika sehr wesentlich stärker von der Börse abhängt als in Europa. Und daher wird da auch ein Druck reinkommen für den normalen, durchschnittlichen amerikanischen Konsumenten, sei es durch Zölle mit höheren Preisen konfrontiert oder sei es als Pensionist mit geringerem Ertrag konfrontiert. Also ich glaube, er müsste sich überlegen, hier von seiner Rückschrittspolitik eher wieder ein bisschen wirtschaftsfreundlicher zu werden, weil sonst wird er als Präsident ziemlich bald sehr, sehr stark unter Druck stehen, nämlich aus seinem eigenen inländischen Umfeld heraus.
Ist klar. Herr Mosböck, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, sehr interessant gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.